Also einmal hatte ich den Fall, wo ich Museumsrecherche betrieben habe und wollte ich an Mumien riechen. Und ich habe dann dem Kurator geschrieben, dass ich das gerne machen würde und er meinte, okay, kein Problem. Aber im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass einige Leute im Museum gesagt haben, ja, was macht sie denn hier, riecht an Mumien, das ist total unprofessionell. Und ja, vielleicht haben sie gedacht, etwas stimmt mit mir nicht, dass ich hier an Mumien und Särgen rieche.
Wissenswerte, ein Inforadio-Podcast.
Wie roch das alte Ägypten? Welches Parfüm hat Kleopatra benutzt? Und welche gesellschaftlichen Funktionen hatten Gerüche und Düfte? Wissenschaftler sind sich heute einig, der Geruchssinn lenkt uns stärker, als wir glauben. Bei der Partnerwahl, beim Träumen, beim Einkaufen. Aber anhand von Geruchsforschung Aussagen über antike Gesellschaften zu treffen, das ist neu. Und jetzt unser Thema. Im Studio begrüßt Sie Axel Dorloff. Die meisten Archäologen suchen nach Münzen, Totenmasken oder Sarkophagen. Die Ägyptologin Dora Goldsmith von der FU Berlin hat sich auf die Untersuchung von Gerüchen und Düften im alten Ägypten spezialisiert. Sie will herausfinden, was diese über die Bräuche und Lebensweise der Ägypter in der Antike verraten. Und sie ist jetzt bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Dora Goldsmith.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie betreten ja mit dieser Archäologie der Sinne Neuland in der Forschung. Sie sind die Erste, die versucht, anhand von Düften und Gerüchen Aussagen über das alte Ägypten zu treffen. Wie sind Sie darauf gekommen?
Ich wollte was komplett Neues machen. Ich wollte nicht einfach alte Aspekte eines Themas aufzurollen. Und ich wollte ägyptologisches Neuland betreten. Das war für mich sehr wichtig. Ich habe einen Kurs belegt, als ich noch Masterstudentin war, zum Thema Archäologie der Sinne. Und das fand ich sehr innovativ damals. Und ich habe geschaut, zu welchem Sinn wurde schon mal was geforscht. Und ich habe gesehen, zum Thema Hören und Sehen hat man schon sehr viel geforscht, aber nicht zum Thema Riechen. Dann habe ich darüber eine Hausarbeit gemacht erstmal. Und danach hat mein Professor davon gehört und er meinte zu mir, das wäre doch ein schönes Thema für meine Masterarbeit. Dann habe ich meine Masterarbeit auch zum Thema geschrieben und wir haben mit den Betreuern dann festgestellt, dass das Thema sehr reich ist und es sollte eigentlich ein Dissertationsvorhaben sein. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, meine Doktorarbeit auch über die Düfte im alten Ägypten zu schreiben. Also das ist ein sehr reiches Thema und im Rahmen Archäologie der Sinne habe ich diese Forschung angefangen.
Und wie arbeiten Sie dabei genau? Also sind es vor allem schriftliche Quellen, die Sie sich angucken oder aus denen Sie Ihre Erkenntnisse ziehen? Sie haben hier auch einige Duftproben mitgebracht, da kommen wir später noch drauf. Oder arbeiten Sie auch viel am Objekt? Also wie kann ich mir Ihre tägliche Forschungsarbeit vorstellen?
Die Mehrheit meiner Arbeit ist in der Bibliothek. Ich arbeite mit schriftlichen Quellen. Ich benutze eine linguistische Methode, die heißt Sprachfeld- oder Wortfeldanalyse. Das heißt, ich habe ein Wortfeld, das ist in meinem Fall Geruch und Duft. Und in diesem Feld habe ich 10 ägyptische Wörter, die mit Gerüchen verbunden sind. Zum Beispiel Sechi bedeutet Geruch, Gestank, Duft. Chenemu bedeutet Duft, das ist immer positiv. Idet, das ist Parfum, das ist Duft immer in flüssiger Form. Dann habe ich auch negative Wörter, wie zum Beispiel Chenesh bedeutet stinken oder Sechenesh, stinken zu machen. Sheni, das ist auch Gestank. Dann gibt es Behed, bedeutet Duft in der Spätzeit. Dann Ken, Verduft. Ich habe noch Sensen, bedeutet riechen oder einzuatmen. Dann habe ich noch das Wort Chenem, riechen. Und alle diese 10 Wörter suche ich in den schriftlichen Quellen von Anfang der ägyptischen Geschichte bis zur Spätzeit. Das ist eine Zeitspanne von etwa 4000 Jahren. Da gibt es auch sehr viele verschiedene Sprachen. Das heißt Sprachstufen, wie zum Beispiel Altägyptisch, Mittelägyptisch, Ramessidisch, Demotisch und dann gibt es auch verschiedene Schriften wie Hieroglyphen oder hieratische Schrift oder Demotisch. In der Spätzeit gibt es auch die ptolemäische Hieroglyphen. Also auf alle diese Sprachen und Schriften suche ich Belege, die etwas über Düfte aussagen. Ja? Und das mache ich mit diesen Wörtern. Wenn ich einen Text finde, der ein Wort von meiner Wortfeldrecherche enthält, dann nehme ich diesen Text in meine Datenbank auf, übersetze ich ihn und ungefähr 1000 Texte habe ich zurzeit in meiner Datenbank. Und von allen diesen Texten ziehe ich meine Rückschlüsse.
Ägypten galt ja in der Antike als ein Zentrum der Parfümherstellung. Sie sagen, die Ägypter haben mit Düften kommuniziert. Was genau haben die Ägypter mit Düften kommuniziert? Oder anders gefragt, welche Funktion hatte diese Kommunikation?
Es gab eine ganze Duftkommunikation im alten Ägypten. Also mit einem Duft kann man sagen, ich habe eine hohe Stellung in der Gesellschaft. Ich bin mächtig zum Beispiel. Das war im Jenseits sehr wichtig. Der Verstorbene hatte einen göttlichen Duft, das heißt Sechinacha auf Ägyptisch. Und der hat mit diesem göttlichen Duft im Jenseits kommuniziert, dass er zu dieser Welt gehört, dass er göttlich ist. Und wenn andere Götter oder gefährliche Ungeheuer oder gefährliche Wesen im Jenseits ihn riechen, dann respektieren sie den Verstorbenen und lassen ihn in Ruhe. Und das ist also eine Art Duftkommunikation. Der Verstorbene sagt, ja, solltet ihr mich alle respektieren, weil ich göttlich bin. Oder ein anderes Beispiel. Der Verstorbene im Jenseits möchte in den Himmel zu der Göttin Nut. Nut ist die Göttin des Himmels. Und der Verstorbene möchte da rein in das Himmelreich. Und die Göttin Nut riecht erstmal den Verstorbenen und sie sagt, ah ja, das ist tatsächlich mein Sohn Osiris, das weiß ich ja, weil ich ihn rieche, er riecht nach meinem Sohn, er muss also Osiris rein und er kann hoch zu mir zum Himmel. Ja? Also man kann mit dem Duft im Jenseits erkannt werden. Oder man kann zum Beispiel mit einem Duft in gefährlichen Wesen und Ungeheuern im Jenseits Angst auslösen. Und dadurch, dass der Verstorbene in diesen gefährlichen Wesen Angst auslöst, haben sie Angst und sie entfernen sich von Verstorbenen. Und der Verstorbene wird dafür der Herrscher im Jenseits. Also er wird respektiert, weil andere von ihm wegen seines Geruches Angst haben. Oder es gibt auch andere Arten von Duftkommunikation im alten Ägypten. Zum Beispiel Göttinnen und Götter zeigen ihre Anwesenheit durch den Duft. Also wenn der Duft da ist, zum Beispiel Myrrhe, das war mit die Göttin Hathor verbunden, dann ist es ein Zeichen dafür, wenn Myrrhe in der Luft ist, dass die Göttin da anwesend ist. Also durch den Duft zeigt die Göttin ihre Anwesenheit und ihre Autorität.
Das heißt, wenn Kleopatra irgendwo hinkam, dann hat man das auch gerochen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, mit Sicherheit. Wir wissen von den Texten, dass jeder Körperteil nach irgendetwas gerochen hat. Die Haare haben einen besonderen Duft gehabt, die Haut, der Kopf, der Körper, die Klamotten. Alle Körperteile hatten einen eigenen Duft. Zum Beispiel die Haare von die Göttin Hathor haben nach Myrrhe gerochen, steht in einem Text. Und die Kleidung ist im Kampfer durchgetränkt. Ihr Körper ist mit Weihrauch eingesalbt. Also alle ihre Körperteile riechen nach irgendwas und schöpfen so eine Art von Duftwolke, wo sie ist. Und es steht in den Texten, dass sie in den Palast reingeht und die Halle des Palastes mit dem Duft ihres Parfums füllt. Und diese Aussage ist auch für eine Königin genauso geltend. Königinnen haben auch sehr stark nach verschiedenen Herzen und Parfums gerochen. Das wissen wir von den Texten. Also ich würde annehmen, dass Kleopatra genauso angenehm und stark gerochen hat und auch einen Raum mit ihrem Parfum gefüllt hat.
Ihre Doktorarbeit ist ja so etwas wie eine Duftreise durch das alte Ägypten. Sie haben mir hier 8 Duftproben mitgebracht. Ich nehme jetzt einfach mal eine davon, zum Beispiel die hier heißt Flowers at the Pond, also Blumen am Teich.
Genau, ne? Richtig.
Blumen am Teich. Welche Funktion hatte das? Also wonach?
Blumen am
Teich,
das ist eine Duftlandschaft, kann man sagen. Also das ist ein Smellscape, das ist ein Ausdruck in der Duftforschung, olfaktorischer Landschaft oder Duftlandschaft. Und das steht in der Liebespoesie, dass die Liebespaare gemeinsam in einem Garten waren, neben einem Teich. Und neben dem Teich hat er sehr stark nach Blumen gerochen. Zum Beispiel gab es dort Alraune, Klatschmohn, Kornblumen, blauer Lotus, weißer Lotus. Und alle diese Blumen haben dort eine sehr starke Duftlandschaft kreiert. Und das habe ich rekonstruiert und das wäre der Duft der Liebe und Sexualität im alten Ägypten. Also wenn man die Liebespoesie liest von den Ägyptern, dann man sollte das in die Nase halten.
Ja, hier haben Sie noch einen Duft, der heißt Festivals, also
Festivitäten,
genau. Kann ich mir das so vorstellen, dass Sie sozusagen die Funktion von Düften und Gerüchen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen in Ägypten abarbeiten?
Genau, richtig. Ja, also wie gesagt, ich arbeite mit den schriftlichen Quellen und ich habe die schriftlichen Quellen rekonstruiert, um die besser zu verstehen.
Und ne? Dieses Festivals, was ist das?
Das ist der Duft oder die Duftlandschaft von Festivitäten im alten Ägypten.
Zitronig ein bisschen,
ja,
kann das sein?
Das ist vielleicht wegen Weihrauch.
Ja,
Weihrauch riecht ein bisschen zitronig. Ja, also es war so, dass die Ägypter aus den Häusern rausgekommen während Festivitäten und haben auf der Straße gefeiert. Sie haben einen Blumenkranz getragen und dazu sich mit Myrrhe eingesalbt. Auf dem Kopf haben sie ganz oft einen Duftkegel getragen, haben Wein getrunken und sehr viel Myrrhe geräuchert. Und es steht in den Texten, dass während Festivitäten die Straßen komplett mit Myrrhe durchgetränkt sind. Ja, und das habe ich versucht zu rekonstruieren, um diese Festivitäten besser vorstellen zu können. Mhm. Ja, das war für mich wichtig, die schriftlichen Quellen besser verstehen zu können. Deshalb habe ich angefangen, diese zu rekonstruieren.
Mhm. Wie machen Sie denn das? Also Sie haben ja diese ganzen kleinen Duftproben selbst hergestellt.
Ja.
Sozusagen, woher bekommen Sie die Zutaten und woher wissen Sie dann, also Sie wissen wahrscheinlich auch den Schriften, das und das könnte da drin sein und dann fangen Sie an zu mischen zu Hause.
Ja, genau, richtig. Also es gibt auch Rezepte. Sie haben da auch Küfi und Rekenu. Und wenn ich ein Rezept habe, dann folge ich dem Rezept Schritt für Schritt. Dann erstmal kaufe ich mir alle Duftstoffe. Ich versuche, diese Duftstoffe immer aus den Ländern zu bekommen, die damals auch die Duftstoffe für die Ägypter geliefert haben. Zum Beispiel meine Myrrhe bestelle ich von Somalia und Eritrea. Mein Kiefernharz bestelle ich Pinus halapensis. Das war das Kiefernharz, das die Ägypter verwendet haben. Und genauso mit allen anderen Duftstoffen, wenn möglich, dann bekomme ich sie aus den Länder, die die Ägypter damals mit Duftstoffen beliefert haben, ja, um authentisch zu sein. Und dann versuche ich, dem Rezept zu folgen, Schritt für Schritt. Ne? Und wenn ich ein Rezept habe, man hat nicht immer ein Rezept. Wir nehmen das Beispiel von Festivitäten. Dazu gibt es kein Rezept. Ich habe einfach sehr viele Inschriften gelesen und habe verstanden, was die Duftlandschaft einer Festivität ist. Und dann kreiere ich dazu eine Duftlandschaft. Ja? Also was Sie in der Flasche haben, ist eigentlich eine Essenz eines Ereignisses im Altertum, eine Duftlandschaft.
Genau wie der Temple Smell, der Geruch des Tempels. Ist das sozusagen der religiös aufgeladene Duft oder?
Ja, das kann man schon sagen. Das ist der Duft des Tempels im Alltag. Das war der tägliche Duft dort im Tempel. Und diesen Duft nenne ich auch Smell Mark. Das ist ein Ausdruck in der Duftforschung. Das kommt von Landmark. Also das wäre die visuelle Version Landmark und die olfaktorische Version davon ist Smell Mark. Das heißt, das ist ein Duft, der zu einem bestimmten Ort gehört. Und der Duft ist so wichtig dort, dass er den Ort markiert. Deshalb nennt sich das Smell Mark. Also in dem Fall, es ist nicht nur die Architektur, die diesen Ort dazu macht, was er ist, sondern auch der Duft. Er ist genauso ein Teil dieses Ortes wie die Architektur, verstehen Sie? Also man kann den Duft nicht von dem Tempel trennen, weil der so wichtig ist. Der markiert den Ort, der ist jeden Tag da im Tempel und deshalb ist er ein Smell Mark. Also jeden Tag im Tempel gab es ein Ritual, das tägliche Tempelritual, und da hat man sehr viele Opfergaben den Göttern präsentiert. Zum Beispiel hat man Fleisch geopfert und geröstet auf dem Altar. Man hat Milch, Wein, Bier da geopfert, ein Blumenkranz, Lotusblumen, Kleidung getränkt im Lotusöl, verschiedene Parfums, die nennen sich die 10 heiligen Öle. Und alle diese Düfte gemeinsam kreieren diesen schönen Tempelduft. Ja? Sie können das auch beschreiben, wie das für Sie riecht. Ist es angenehm?
Ja, ich finde, dieser Tempelduft riecht tatsächlich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ein bisschen nach Weihnachten.
Ja.
Als wenn da so ein bisschen Honigkuchen, so ein fruchtiger Lebkuchen so in die Richtung.
Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich auch was ganz Interessantes. Im alten Ägypten gab es keine Trennung zwischen Parfümerie und Essen. Ja, also Honig ist ein Duftstoff für sie, genauso wie eine Kostbarkeit. Sie essen das, aber verwenden auch für Parfums. Mhm. Ja, es ist interessant.
Sie haben vorhin gesagt, Götter und Könige konnten anhand von Düften zeigen, dass sie anwesend waren, dass sie da waren, dass sie mächtig waren. Hatte denn auch das einfache Volk Zugang zu Düften?
Ja, sie hatten Salben bekommen. Das wissen wir, dass jeder irgendeine Salbe bekommen hat. Die Frage ist, was sind da die Zutaten? Wir wissen, dass die Unterschicht zum Beispiel keine Myrrhe bekommen hat. Es gibt einen Text, heißt Klagen des Ipuwer, auf Englisch Admonitions of an Egyptian Sage. Und dieser Text beschreibt eine kritische Zeit im alten Ägypten, eine Zeit der Krise. Und es steht dort, dass sich in dieser kritischen Zeit auf einmal die Unterschicht darf Myrrhe bekommen. Und es wird so dargestellt, ob das ganz, ganz kritisch wäre. Das heißt umgekehrt, dass in der normalen Zeit, wo Frieden herrscht, kann man die Unterschicht keine Myrrhe bekommen. Ja? Also wir wissen, dass unterschiedliche Schichten Zugang zu unterschiedlichen Duftstoffen haben. Das ist ganz klar. Ja? Man kann nicht immer sagen, was ist der Unterschied? Also ich kann Ihnen nicht ganz genau sagen, ja, die höhere Schichten hatten Zugang zu so und so. Also ich kann Ihnen keine Liste geben, weil so genau wissen wir nicht von den Texten. Aber dass es eine ganz klare olfaktorische Hierarchie gab, das ist sicher.
Ja. Es gibt ja im Englischen diesen Spruch, old fishermen never die, they just smell that way. Also alte Fischerleute sterben nie, sie riechen nur so.
Oh, schrecklich,
das galt aber auch schon im alten Ägypten. Die Fischer hatten, denen haftete was an.
Genau, also die Fischer, die haben am schlimmsten gerochen im ganzen Ägypten. Die hatten einen ganz schrecklichen Gestank, das steht so in den Texten. Und das war wahrscheinlich tatsächlich so, weil sie in den Sümpfen mit Fischen gearbeitet haben. Aber es gab auch noch andere Leute, die gestunken haben. Ja? Also die Schmiede, die Sandalmacher, weil sie mit sehr viel Rauch und Urin gearbeitet haben, die haben auch gestunken laut den Texten. Also wenn ich die Texte nehme, dann sieht es eigentlich danach aus, dass nur der König und die königliche Familie gut gerochen hat und jeder andere gestunken hat. Ja. Der Einzige, der nicht königlich war und aber gut gerochen hat, war der Gärtner.
Ah, okay. Wegen den Blumen,
genau.
Wegen dem frischen Blütenduft.
Genau. Ja, und Das mit den Fischen, das ist interessant. Der Fisch war das olfaktorische Symbol von Gestank und auch von Boshaftigkeit. Und er wurde mit Seth, der böse Gott, assoziiert. Also jedes Mal, als sie ein Wort geschrieben haben, das etwas mit Gestank zu tun hatte, dann haben sie danach ein Hieroglyphenzeichen von Fisch gesetzt. Zum Beispiel Chenesh heißt stinken, danach steht ein Fisch. Sechenesh stinken zu machen, wieder ein Fisch danach. Ja? Wir wissen, wenn die Ägypter an Gestank denken, dann denken sie gleich an Fisch. Das ist ganz klar. Und der Seth wurde auch mit Fisch assoziiert und alles, was mit Gestank zu tun hat. Er war auch zum Beispiel für den Leichengestank zuständig. Ja? Also es steht so in den Jenseitsinschriften, dass der Verstorbene gegen Seth kämpfen muss. Und wenn er siegt, dann siegt er über Gestank und gleichzeitig auch über Seth, den bösen Gott.
Ihre kleinen Pröbchen hier, die sind ja schon um die Welt gegangen, kann man sagen. Die sind schon in verschiedenen Museen ausgestellt. Können Sie das kurz erzählen?
Genau, das Mendesian-Parfum, das wurde in den...
Das von Cleopatra.
Genau, dieses Parfum wurde mit Cleopatra assoziiert. Das ist das Parfum, das berühmte Parfum der Spätantike. Und wir wissen, dass Cleopatra Kosmetik und Parfüms geliebt hat. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie dieses Parfum getragen hat. Wir wissen ja, jeder in der Antike wollte dieses Parfum haben. Griechenland, in Rom, überall. Und ich habe das mit einem Gräzist, Sean Coughlin, gemeinsam rekonstruiert. Und das Parfum wurde 2019 im National Geographic Museum in Washington DC im Rahmen der Ausstellung Queens of Egypt ausgestellt. Und das war sehr beliebt.
Und der Duft der Einbalsamierung, der ist auch schon?
Der ist auch schon ausgestellt worden 2019 im Okayama Orient Museum in Japan, neben einer ägyptischen Mumie. Und das kam sehr gut an in Japan, habe ich mitbekommen.
Sie geben ja auch Workshops zu diesen Düften und zu der Funktion von Gerüchen im alten Ägypten. Wer kommt denn da zu Ihnen?
Oh, sehr viele Leute kommen. Ägyptologen, Archäologen, Altertumswissenschaftler, Parfümeure, Schreiber, Autoren. Jeder ist eigentlich dort willkommen, wer da sein möchte. Aber klar, von der Welt der Parfümerie gibt es eine sehr große Anfrage, weil die Parfümeure zurück zu der Herkunft der Parfümerie gehen möchten. Und das alte Ägypten war der Anfang der Parfümerie.
Aber wollen die das nachmachen dann heute oder haben die eigentlich nur ein Erkenntnisinteresse? Nach dem Motto, wir wollen, gerade weil wir ja vom Fach sind, wir müssen ja wissen, wie es früher gerochen hat.
Manchmal gibt es Kritik, wie zum Beispiel, es gibt ein Rezept über Kifi. Es gibt sehr viele Kifi-Rezepte, aber das erste Rezept ist ohne Mengenangaben. Es gibt da Anweisungen, aber keine Mengenangaben. Und dann hat ein Parfümeur gesagt, das ist doch kein Rezept, es gibt da keine Mengenangaben. Ich habe gesagt, ja, okay, es ist also schön für Sie, dass Sie unbedingt die Mengen brauchen, weil man das heutzutage so in der Parfümerie macht. Das kann ich verstehen. Aber dieses Rezept war für die Ägypter damals ein Rezept. Also wenn Sie das als ein Rezept betrachten, dann muss ich das auch als Rezept betrachten. Ja? Also manchmal gibt es solche Aussagen, aber es gibt ein sehr großes Interesse. Ich glaube, die Parfümeure möchten einfach über den Anfang der Parfümerie lernen. Und die sind manchmal inspiriert, etwas nachzumachen. Meistens ist es so, dass sie von meiner Recherche inspiriert werden und dann kreieren ihre eigene Parfums. Ne? Also sie lernen zum Beispiel über Kifi, das ist ein altägyptisches Parfum, und dann machen sie das nicht ganz genau nach, sondern so ungefähr, und dann sie nehmen auch andere Zutaten dazu, die für ihre Arbeit ganz charakteristisch ist. Ja? Also sie werden eher nur davon inspiriert und sie haben einen ganz anderen Zweck. Also mein Zweck ist es, so nah zu der altägyptischen Kultur mit der Nase zu kommen wie möglich. Und mein Zweck ist die historische Wiedergabe. Und die Parfümeure haben einen anderen Zweck. Also sie sind nur davon inspiriert und kreieren daraus was Schönes.
Haben Sie denn schon mitbekommen, dass da irgendwas in die Massenproduktion gegangen ist? Oder so weit ist es noch nicht?
Nee, also das...
Dass Sie Küfi demnächst irgendwo in der Parfümerie sehen.
Also ich hoffe nicht, ja, weil es hat mir schon sehr lange gedauert, dieses Rezept zu übersetzen. Nee, also Massenproduktion noch nicht. Aber
ich kann es auch kaufen bei Ihnen.
Ja, Sie können das auch kaufen, wenn Sie möchten, ja.
Ja.
Und ich gebe dazu auch die Duftstoffe. Ja, und Sie können das zu Hause selber machen.
Quasi als Bauanleitung.
Genau, Sie bekommen auch die Anleitung von mir. Sie nehmen die Duftstoffe und Sie produzieren das zu Hause.
Ja.
Oder wenn die Pandemie vorbei ist, dann kommen Sie zu meinem Workshop.
Gerne. Sie haben eingangs gesagt, es ist ja so, dass dieser Forschungsansatz neu ist. Und die Skepsis vor neuen Forschungsansätzen ist ja in der Wissenschaft durchaus manchmal groß. Also es gibt dann immer Leute, die erstmal gucken und sagen, was macht die denn da? Und gerade in der Archäologie, das würde ich mir so vorstellen, dass die ja vom Wesen her eine konservative Disziplin ist, weil sie bewahren will, weil sie irgendwas sozusagen erhalten will, was vielleicht noch vergraben ist oder so. Wie sind denn die Reaktionen auf Ihre Forschungsarbeit?
Oh, ich muss sagen, ich habe nur positive Reaktionen bekommen, zum Glück. Ja, nur positive. Und das kann durchaus passieren, wenn man was ganz Neues erforscht, ja, dass man auch kritische Reaktionen bekommt. Aber ich habe zum Glück nur positive Reaktionen bekommen und eher solche Aussagen wie, endlich jemand macht das, es fehlt in der Ägyptologie. Also einmal hatte ich den Fall, wo ich Museumsrecherche betrieben habe und wollte ich an Mumien riechen. Und ich habe dann dem Kurator geschrieben, dass ich das gerne machen würde und er meinte, okay, kein Problem. Aber im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass einige Leute im Museum gesagt haben, ja, was macht sie denn hier, riecht an Mumien, das ist total unprofessionell. Vielleicht haben sie gedacht, etwas stimmt mit mir nicht, dass ich hier an Mumien und Särgen rieche. Also keiner sagt was, aber vielleicht denkt man irgendwie, das ist ein bisschen komisch. Aber tatsächlich, das war sehr wichtig, dass ich dort in diesem Museum an den Särgen gerochen habe, weil ich da einen Fehler festgestellt habe. Ich habe an einem Sarg gerochen. Und ich habe schon einen Katalog gelesen, der sagt, es ist aus Zedernholz. Und deshalb wollte ich unbedingt daran riechen, um zu schauen, so riecht der Sarg nach 2000 Jahren immer noch sehr stark nach Zedern oder nicht. Sie haben gesagt, kein Problem, machen wir die Vitrine auf. Dann haben sie die Vitrine aufgemacht und ich rieche auf einmal einen Geruch, den ich kenne, aber das ist nicht Zedern. Und ich sage, aber das ist doch Wacholder. Und dann haben sie gesagt, aber woher wissen Sie das? Das war bei uns 100 Jahre lang ein Fehler im Katalog. Und vor ein paar Jahren kam zu uns ein Holzexperte, hat ein ganz kleines Stück vom Sarg genommen, hat im Labor analysiert und tatsächlich festgestellt, das ist kein Zedern, das ist Wacholder. Und ich wusste das gleich, weil ich diese Düfte kenne, ja. Und das war ein gutes Beispiel, dass man in der Forschung tatsächlich die Nase benutzen soll. Weil wenn man auf die Düfte nicht achtet, dann kann man eben Fehler machen, ja. Also ich möchte auch andere Wissenschaftler, andere Ägyptologen oder andere Altertumswissenschaftler inspirieren, dass sie die Nase benutzen, wenn sie zum Beispiel bei der Ausgrabung sind, dass sie doch an den Mumien riechen und doch an den verschiedenen organischen Substanzen riechen, wenn sie im Museum oder bei der Grabung sind. Man sollte die Nase verwenden.
Das machen wir. Frau Goldsmith, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Das waren die Wissenswerte mit der Ägyptologin Dora Goldsmith von der Freien Universität Berlin. Sie untersucht die Bedeutung von Gerüchen und Düften im antiken Ägypten. Unser Gespräch können Sie in der ARD-Audiothek nachhören oder überall, wo es Podcasts gibt. Im Studio verabschiedet sich Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.